Herzlich willkommen, Folge 66, Rückspiegel mit Mackie und Lars. Die erste im neuen Jahr, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ja, Mackie nickt. Ja, liken, kommentieren und so weiter, da würden wir uns sehr freuen. Dann kriegen wir ein bisschen Relevanz und dann wird das auch einfacher hier. Und wir haben zwei, wie ich finde, sehr spannende Geschichten heute. Also Intro, dranbleiben.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Moin.
Genau, jetzt muss einer was sagen.
Ja, wir sind wieder da. Der Dieselgenerator läuft, damit wir Strom haben und Licht und Wärme.
Ja.
Und damit wir hier so einen Podcast machen können.
So ist es, ja. Ja, Photovoltaik ist im Moment nicht so doll. Da kriege ich ja das Heulen, wenn ich auf meine App gucke, muss ich sagen.
Du, in Berlin ist auch grundsätzlich mit dem Strom das in den letzten Tagen nicht so
ja,
doll
ein gewesen. Ein Desaster, muss ich
sagen. Also, es freut sich derjenige, der kein Elektroauto gehabt hat, sondern der noch einen Verbrenner gehabt hat. Der konnte flüchten.
Ja, gut. Also es war ja eine bestimmte Region, man kann ja woanders hinfahren und da laden. Ne? Wobei im Stadtgebiet mal was zu finden, das ist ja auch noch ein bisschen so ein Problem. Also da habe ich auch letztens in den Nachrichten gehört, dass viele Ladestellen nicht benutzt werden. Also dass man an dem Nutzen vorbei investiert hat oftmals. Also das ist natürlich auch immer wieder Schwarzmalerei ein bisschen dabei oder wie auch immer. Also das ist mal die Frage, wer sowas dann. Ich habe ja auch ein Hybrid und ein Elektroauto und dann noch normale Autos, ne? Aber
schön, dass du das noch hinterher geschoben hast, normale
ja,
Autos.
Ja. Ich wollte jetzt gut. Auch nicht, dass die Leute hier alle, okay, nächster Podcast. Wir haben schon Benzin im Blut, Jungs, keine Sorge. Aber wir haben ja auch Kinder und also so eine Geschichte. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn ich in Berlin bin, dann, also ist ja schön, dass man dann, also ich benutze das eigentlich dann mit dem Hybrid und da werden mich die Vollelektrischen ja für hassen. Aber das ist halt der Spaß, den man hat, wenn man noch einen richtigen Motor drin hat. Eigentlich zum günstigeren Parken, ne? Also, weil man da ja dann 4 Stunden laden darf, ohne dass man diese Blockierdings bezahlt und dann kann man da halt laden. Aber das ist natürlich so langsam, dass das irgendwie auch total sinnfrei ist, weil in diesen, selbst wenn ich da 4 Stunden stehen würde, was ich
würdest du nicht vollkriegen, ne?
Weißt du, wo wir jetzt letztens essen waren, da haben wir, wie lange waren wir essen, 1 Stunde oder anderthalb?
Ja, 1 Stunde.
Ja, was sind denn da drin, 7 kW oder so, wenn überhaupt? Und das ist natürlich, das ist albern so. Also das ist, da müssen Schnellladesäulen hin, damit das auch irgendwie sinnvoll ist. Und es gibt Gott sei Dank so ein paar Shell-Tankstellen oder auch Aral-Tankstellen im Stadtgebiet auch, die Schnellladestation. Als Tesla-Fahrer hat man, glaube ich, das Problem nicht, weil da fährt man dann irgendwie zu so einem Tesla-Park, den es wahrscheinlich auch im Stadtgebiet gibt, das weiß ich nicht, aber nehme ich mal an.
Ja, gibt's.
Und dann passt das, aber natürlich so eine, ja, so eine kleine Säule ist natürlich irgendwie auch nicht so spannend. Und dann, ja, muss man halt aus dem Stadtgebiet raus und dann muss man halt 8 Stunden laden und dann kann man wieder zurückfahren. Aber währenddessen läuft ja die Heizung. Nee, ich find's furchtbar. Also auch zu dieser Jahreszeit und es gibt ein paar Leute, die sagen, okay, dann schließen wir das Haus, also ne, Wasser abstellen, alles abstellen und dann fahren wir halt irgendwo hin. Aber diese Entscheidung muss man ja auch treffen. Man konnte sich ja nicht vorstellen, dass man irgendwie, also wie viele Tage war es jetzt in Summe? Also ich weiß genau, dass wenn jetzt hier Strom ausfällt, dann gehe ich von ein paar Minuten aus, okay, wenn es dann länger dauert, dann denke ich, ja, am nächsten Tag wird es schon wieder laufen. Aber dass es irgendwie eine Woche weg ist, da denkst du ja nicht dran.
Und da denkst du nicht dran.
Wenn diese Entscheidung fällen, okay, dann fliege ich halt nach Malle, ne?
Weißt du, was ich meine? Aber das kann ja halt nicht jeder, ne? Das ist ja das Thema. Nee,
das kann nicht jeder, aber ich sag nur mal so, also die wenn es dann jemand, man muss ja nicht nach Malle, kannst ja auch zu Mama und Papa fahren oder was weiß ich, ne? Oder zu Geschwistern, Freunden, so, das ist, also man muss ja jetzt nicht gleich das Stadtgebiet verlassen und in irgendwo hinfliegen, aber das war jetzt überspitzt formuliert von mir, aber so, diese Entscheidung zu treffen, also wenn man gewusst hätte, dass es bis Donnerstag dauert, dann hätte ich zu meiner Familie gesagt, komm, wir fahren irgendwo hin, keine Ahnung.
wie gesagt, geht nicht für alle. Ich habe selber auch ein bisschen aktiv unterstützt. Ich habe
ältere Leute können das nicht. Du sagst, das sind die Sachen. Krankenhaus, Altenheim oder einfach auch jemand zu Hause, die älter sind. Ja, Katastrophe.
Also ich habe den Eltern von einem guten Freund ausgeholfen. Ich habe hier zum Polieren abends in der Garage einen Akkustrahler mit verschiedenen Akkus. Das läuft ja alles so über meine Poliermaschinen. Ne? Das ist alles ein System. Das heißt, ich habe auch ziemlich viele Akkus. Ein Kurbelradio und ja, das war es im Endeffekt schon. Das haben wir denen gegeben. Dann haben sie noch einen Generator gehabt. Die wollten halt auch nicht weg, ne? Also die waren auch zu alt, als dass sie jetzt gesagt haben, wir gehen jetzt irgendwie ins Hotel oder was auch immer. Die haben gesagt, nee, wir bleiben jetzt halt hier zu Hause und dann müssen wir das irgendwie hinkriegen. Aber lass uns weg von diesem Stromthema. Ich möchte lieber von Motorenölen reden und Treibstoff etc.
Ja.
Und tatsächlich, ich habe ein Motorölthema mitgebracht, aber ich muss gar nicht anfangen.
Doch.
Okay, ich muss anfangen.
Ich glaube, das passt besser. Also ich habe...
Dann fangen wir doch einfach mal an mit Motorenölen.
Ich gucke mal, ob hier eine Seitenzahl drin ist. Das wäre immer interessant.
Ja, du hast einen Backstein mitgebracht, habe ich gesehen.
543 Seiten.
Okay, der Podcast wird heute ein bisschen länger, Freunde.
Ja, irgendwann hat ja mal einer kommentiert, betreutes Lesen. Ich werde das vorlesen nachher.
Das finde ich super. Man muss ja auch was machen, weißt du, wenn der Strom ausfällt. Da muss man ja ein bisschen sich beschäftigen.
Boah, 500, über 500 Seiten vorlesen, das wären früher wahrscheinlich 4 CDs gewesen oder so, ne?
Ja, und im Minidisc, wie viel dann?
Ja, genauso.
Ne, weiß ich nicht. Ich kenne die Kompressionsrate vom Minidisc gar nicht.
Nee, da hat das gleiche drauf gepasst. Ich habe so ein Ding gehabt, unglaublich viel Geld gekostet, mit diesem Lichtkabel auch und... Aber ich fand die Technik irgendwie faszinierend, die aber nur irgendwie ein halbes Jahr und dann kam Streaming.
Das gab es nur von Sony, ne? Minidisc?
Ich glaube nur von Sony, ja. Aber irgendwie fand ich's, ich fand es irgendwie, es war alles so, hat sich so toll angefühlt, weißt du, auch der Minidisc-Player so aus Alu und das war irgendwie alles so und es ist so geil auf und zugegangen, wie wenn du eine Mercedes-Tür zumachst oder eine Dacia-Tür, weißt du?
Oh, das ist, du bringst hier eine Vorlage nach der anderen. Ich habe nämlich hier so ein schönes altes Mercedes-Gefährt.
Ja, aber das ist
genauso
auch,
ist, wie du
so, und so war halt auch dieser Minidisc-Player gemacht. Und man konnte eben auch damit joggen gehen, weil der ja diese, der hat ja irgendwie den Rüttel-Dings, das konnte man mit dem CD-Player ja nicht.
Der hatte einen Puffer gehabt, ne? Also ja, der hat vorgelesen, ne? Ja, vorgelesen, also sprich irgendwie so 5 Sekunden oder so im Puffer drin gehabt. Das Lustige ist ja auch, wenn man sich dran erinnert, also ich hatte keinen Minidisc-Player, um das vorweg zu sagen, aber das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das gestartet ist. Also heute drückst du beim Streaming halt auf Play und es spielt, fertig.
Bam, ja, das stimmt. Ja,
und bei der CD und auch beim Minidisplayer war es ja immer so, dass es so ein paar Sekunden verzögert war, weil das halt in den Puffer ging. War schon lustig, oder?
Ja. Hast du es noch? Ich fand's toll. Und das hat mich... Also ich weiß, dass das war eine Investition, richtig. Also ich hatte nicht das Geld.
Das war teuer.
Weißt du, so, das war schon, aber ich war so fasziniert davon, dass ich irgendwie, weiß ich auch nicht.
Hast du noch?
Nee, leider nicht. Ich habe nur das, also ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das Kabel habe ich noch, komischerweise.
Also ich hatte früher...
Und das ist ja so ein Lichtkabel, das kann ich, ich brauche es gar nicht, aber ich kann das irgendwie nicht wegschmeißen, weil das irgendwie so, das war mal so teuer, weißt du?
Lichtleiterkabel, ne?
Ja, Lichtleiterkabel.
Ja. Nee, ich hatte früher einen Walkman gehabt, natürlich auch von Sony, it's not a trick, und zwar mit DD, Dual Drive oder so ähnlich. Dual also Drive, ja. Das heißt, wenn du dich bewegt hast, beim Laufen, was auch immer, Joggen, dann hat das nicht so geleiert. Normale Kassettenspieler, die haben ja dann geleiert, wenn du die geschüttelt hast.
Ja.
Ne? Und das hatte der dann nicht. Und dann hatte ich sogar, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, die haben eine zusätzliche Auflademöglichkeit gehabt. Das heißt, du hast ja da normale Doppel-A-Batterien drin gehabt, so 2 Stück oder vielleicht 4, weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube 2.
Und dann hatte ich ein extra Battery Pack und da passten die dicken Batterien ein, diese D oder C-Batterien. Okay. Weißt du, dann hattest du dann nochmal so einen zusätzlichen Akku quasi.
Und dann läuft noch ein zusätzliches Training, muss man sagen. Ne?
Ich habe das gar nicht zum Joggen benutzt, ne? Aber zum Skifahren zum Beispiel hatte ich den gehabt. Und so, es war echt cool. Und das hattest du dir ja dann an Gürtel gemacht. Du hast ja dann so eine Tasche gehabt.
Ich hab nie Musik beim Skifahren gehört. Laufen ja, also mache ich jetzt ja auch, ne?
Ja.
Wobei das natürlich jetzt einfacher geworden ist, weil du hast AirPods und eine Apple-Uhr, also bei mir zumindest. Hab nicht mal mehr das Telefon dabei. Aber beim Skifahren habe ich, das ist irgendwie eine andere Naturverbundenheit, Skifahren, als Laufen, finde ich.
Ja, ich habe das ja auch nicht so dolle gemacht.
Beim Skifahren.
Aber ich hatte zumindest...
Musik zu dem Berg runter?
Ich hatte zumindest, wenn wir in Skiurlaub gefahren sind, dann hattest du halt deinen Walkman dabei, weil es waren ja ein paar Stunden im Auto zu überbrücken.
Ja, und Nummernschilder raten oder Rücklichtleuchten raten ist ja auch etwas, was wir gerne
gemacht haben. Ja, das hatten wir gar nicht gemacht. Heute würde ich das machen, aber das hatten wir damals gar nicht gemacht.
Nee, ich habe das gemacht. Wir haben das gemacht.
Nee.
Und das war früher viel, viel schwieriger, weil ja die Autohersteller in den 90er oder 80ern, war das ja eher so Ende 80er, noch nicht für sich erkannt haben, dass man über die Rücklichter ja auch, also ein Night-Design war ja kein genau. Thema. Das ist ja erst seit kurzem. Ne?
Naja, ich würde so sagen, letzten 15 Jahre, ne? Da hat sich das so entwickelt.
Dass man das, LED ist ja 10, 15 Jahre. Hm.
Ja, dass man das als Nachtdesign halt auch erkennbar sein wollte, ne? Lustigerweise, viele Sachen haben sich nicht durchgesetzt. Ich habe das neulich gesehen, da kam in der S-Klasse entgegen, also das vorletzte Modell, und die hatten 3 Tagfahrlichtstreifen so über dem Scheinwerfer drüber. Also es war schon im Scheinwerfergehäuse, aber als Tagfahrlicht halt. Und die E-Klasse hatte 2 Streifen und die C-Klasse 1 Streifen. Und dadurch solltest du erkennen, was für ein Modell du vor dir hast. Also wenn du so ein Adidas-Licht vor dir gesehen hast, dann wusstest du, oder was dir entgegenkommt, dann wusstest du, es ist eine S-Klasse. Mit 2 Streifen war es eine E-Klasse und 1 Streifen C-Klasse halt. Die Idee fand ich nicht schlecht.
Wusste ich nicht.
Das ist gar nicht so lange her. Das sind so die Modelle von vor 10 Jahren.
Das ist nerdig, sowas zu wissen.
Das ist sehr nerdig, aber du weißt ja halt auch früher bei den Zwölfzylindern.
Du bist ja auch so ein Fan von Nachtdesign, das weiß ich ja. Insbesondere BMW hat sie ja so angetan. Ne?
Jetzt kommt das schon wieder, das Thema. Nerdig, du weißt ja halt auch, wenn du einen Zwölfzylinder vor dir hast, dass der andere Auspuff ein Rohr hat als die Achtzylinder oder Sechszylinder.
Natürlich.
Egal bei wem.
Das ist ja Grundwissen.
Ja, eben. So, Grundwissen. Jetzt kommst du dazu. Pass auf. Wir haben über Motorenöle mal gesprochen und da haben wir doch gesagt, was heißt das eigentlich 20W40 oder 5W30, keine Ahnung. Und ich habe die Autobild-Klassik Nummer 1, Januar 26 für 5,90 Euro.
Die meisten Leute wissen, wir wissen es ja auch irgendwie, aber...
Nee, ich stand immer davor und wusste das nicht.
Wir machen jetzt mal einen Erklär-Podcast. Eigentlich machen wir ja einen Vorlese-, Betreuungslese-, Quatsch.
Das ist jetzt der Wissens-Podcast.
Podcast über, mit dem,
Mit dem Erklärbär?
Mit dem, jetzt machst du mal den Erklärbär. Mach mal den Erklärbär.
Also, wir hatten doch neulich mal drüber berichtet, dass Mercedes-Benz jetzt Klassik-Motorenöl anbietet, was ich ganz cool finde, weil das ja auch in so Blechbüchsen ist und auch mit einem schönen Design.
Ja, das finde ich auch schön, das finde ich nett.
Irgendwie. Das finde ich auch sehr nett. Jetzt wissen wir natürlich auch, Mercedes stellt es nicht selber her, sondern die haben da einen dafür. Und die Autobild Klassik hat eine Rubrik in dieser Ausgabe, die nennt sich, hier heißt es einfach bloß Service Motorenöl, davor zu einem anderen Artikel heißt es die Spezialisten. Ich dachte ehrlich gesagt, das gehört auch dazu, weil das das gleiche Layout hat. Und da interviewen die irgendjemanden von der Firma.
Irgendeinen Spezialisten.
Genau, einen Spezialisten, der diese Öle herstellt, nämlich den Herrn Dr. Fritz Nübling. Und zwar ist er von der Firma Fuchs Automotive. Die machen das Motorenöl für Mercedes.
Ja.
Ich kannte die überhaupt nicht. Und dann habe ich
mal Riesenfirma, Konzern, Fuchs.
Ja, genau. Das sind die größten unabhängigen, ist das größte unabhängige Unternehmen, was Schmiermittel herstellt in Deutschland. Also fand ich schon beeindruckend. Ja.
Die machen in der USA, gibt es 2 Flughäfen. wo die Werbung machen.
Okay.
Das finde ich seltsam.
Vielleicht, weil die da irgendwie ein Werk haben oder so?
Ja, gut, das habe ich noch nicht überlegt, das weiß ich nicht.
Und wenn du da ankommst,
das, das, fand, ich irgendwie, das fand ich irgendwie seltsam.
Gleich von denen begrüßt wirst. Also jedenfalls,
ja, egal.
Jedenfalls sehr schön erklärt hier alles Mögliche über Motorenöle. Was sie nur am Rande erklären, ist das mit der Viskosität. Also sprich, was heißt das denn jetzt, 10W40? Es ist ganz einfach. Die Zahl vor dem W ist die Fließfähigkeit im kalten Zustand. Also sprich bis ja, Minusgrade halt, minus 15, minus 20 Grad. Je kleiner diese Zahl ist, desto flüssiger ist es noch. Also desto,
ja,
desto flüssiger ist es, genau. Die haben ja eine andere Bezeichnung dafür, habe ich jetzt vergessen. Bezüglich der Flüssigkeit, die Fließeigenschaft, so rum.
Fließeigenschaft, okay.
So, wenn du jetzt ein, von Mercedes dieses Klassiköl dann hast,
wird warm, ne?
20W50. Ja, warte. Erst machen wir mal 20W. Also was vor dem W steht.
Ja.
Die 20 ist eine hohe Zahl. Wenn du moderne Autos hast, die haben oft eine 0. Ja. Und das bedeutet, das ist ein sehr zähflüssiges Öl. Warum ist das so? Weil die Fertigungstoleranzen früher natürlich nicht so waren bei einem Motorbau, wie es heute der Fall ist. Und mit diesem zähflüssigen Öl hast du einfach eine bessere, einen besseren Ausgleich, sage ich mal, wenn die Teile halt nicht so 100% aneinander passen. Und dann ist immer für genügend Schmierung gesorgt. Das fand ich ganz interessant als Erklärung. Mhm. Und die zweite Zahl, also die Zahl hinter dem W.
Man hätte ja andersrum gedacht, oder?
Wieso hättest du andersrum gedacht?
Dass die Fertigungstoleranzen geringer geworden sind und nicht größer.
Die Toleranzen, ja gut, die Toleranzen sind geringer geworden. Ja, richtig, du hast vollkommen recht. Also sprich, früher war das ja so, dass die Toleranz war größer früher. So ist doch richtig. Es passte nicht so 100%.
Achso, okay, also dann alles klar.
Jo. Die Lücken waren größer.
Und deshalb kann man heute mit einem dünnflüssigeren Öl arbeiten. Genau,
richtig.
Im kalten Zustand, als man das in der Vergangenheit konnte.
Genau, richtig.
Ah ja, okay, gut, dann habe ich es jetzt verstanden.
So, und dann jetzt die zweite Zahl hinter dem W ist, wie du sagst, dann für den warmen Zustand, also Betriebszustand. Und auch hier, je kleiner die Zahl ist, desto temperaturbeständiger. Warte, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Da muss ich noch mal kurz in der Regie nachgucken. Die Zahl nach dem Bindestrich beschreibt das Fließverhalten bei einer Betriebstemperatur von 100 Grad. Ein 50er Öl ist bei Hitze sehr zähflüssig und stabil. So ist es. Das heißt, es ist ein besonders belastbarer Schmierfilm. Und deshalb für Oldtimer, die schreiben das halt hier, empfiehlt Mercedes so bis in die späten 70er das 20W50. Und dann haben sie noch ein zweites, das 10W40, was halt ein bisschen dünnflüssiger ist. Das empfehlen sie für die Motoren so ab Mitte der 70er, Ende der 70er. Und das finde ich cool. Sehr, sehr gut beschrieben, sehr ausführlich. Ich glaube, 5 Seiten hier.
Welche Zeit ist es denn? Das noch gar nicht verraten.
Doch, die Autobild Classic, habe ich am Anfang gesagt.
Hast du das?
Autobild Classic für 5,90 Euro, Ausgabe 1, Januar 26.
Sehr gut. Jetzt haben wir es alle.
Jetzt haben wir es. Also, mega cooler Bericht über Motorenöle allgemein, auch was so die Haltbarkeit angeht. Die sagen halt ganz klar, wenn du...
ist das das Hauptthema in der Zeitung?
Das ist nicht das Hauptthema, nein.
Okay.
Autobild Classic hast du ja wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Themen. Ich komme auch noch gleich zu 2 anderen Themen. Wenn Öl angebrochen ist, wie lange das lagerfähig ist. Weil es ist ja immer so die Frage, gerade bei Oldtimern, wie oft muss ich den Ölwechsel machen? Muss ich den nach der Kilometerleistung machen oder nach einem Jahr? Und die sagen halt ganz klar, beides ist ausschlaggebend, je nachdem, ja, was früher eintritt.
Oder einmal im Jahr.
Genau, also je nachdem, was früher
eintritt. Wie viele Kilometer geben die an?
Hier haben sie jetzt gar keine Kilometerzahl genannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist ja auch dann abhängig. Bei meinem
7000 oder einmal im Jahr.
Das ist ja auch die Frage, was du für ein Fahrzeug hast. Das ist ja von Fahrzeug abhängig.
Das, ich habe nur einen kleinen 5,9 Liter.
Ja, das ist, da passt ja auch fast nichts rein. jedenfalls Haltbarkeit, wenn die angebrochen sind, dass du halt durch Oxidation, also wenn sie mit Sauerstoff in die, in Kontakt kommen, was ja der Fall ist in dem Augenblick, wo du die Packung anbrichst, dann halt auch wirklich das Öl nur ein Jahr lang benutzen solltest und dann halt auch nicht irgendwie im Keller dir die Reste zusammen sparen solltest und sagst, ach, hier habe ich doch noch eine Packung von vor 5 Jahren.
Deshalb steht es halt schon möglichst die Menge zu kaufen, die man auch wirklich dann auch in dem Moment braucht, und dann soll man es benutzen und gut ist, ne?
Genau. Und was sie auch gesagt haben, das war mir auch nicht so klar, aber so wird es, ist es logisch, wie sie es erklären. Wann würdest du denn Motorölwechsel machen? Zeitlich gesehen. Beim Oldtimer.
Na, Jahreszeit meinst du?
Jahreszeitmäßig.
Ja, ich mache es im Frühling, also wenn es wieder ein bisschen wärmer wird.
Falsch. Du sollst es genau vorm Winterschlaf machen. Und zwar werden damit die ganzen Ablagerungen, die drin sind, natürlich rausgenommen. Auch wenn Feuchtigkeit schon ins Öl gelangt sein sollte, wird das halt alles rausgenommen dadurch.
Immer falsch gemacht.
Und dann sollte der Wagen vorm Abstellen auch wirklich einmal richtig warm gefahren werden mit dem Öl. Also nicht nur Ölwechsel machen und dann abstellen, sondern Ölwechsel machen, nochmal richtig schön den Herbst genießen, schön warm fahren und dann abstellen. Und das klingt für mich plausibel. Ich habe es de facto auch noch nie so gemacht. Aber hört sich für mich nachvollziehbar an.
Ja, was heißt das jetzt? Warten, bis das Salz weg ist von der Straße und dann Ölwechsel und nochmal eine Runde Ausfahrt machen?
Aufgrund der,
kein Saisonkennzeichen hat?
Aufgrund der Viskosität, sprich jetzt hier bei dem 20W50, haben wir ja gerade gelernt, ist eh ein sehr zähflüssiges Öl, ist es in der Kälte eh nicht so der Bringer. Also klar, wir reden hier von Temperaturen minus 15, minus 20 Grad, die haben wir ja noch nicht. Aber dann würde ich das Auto auch nicht mehr bewegen mit so einem Öl drin. Also jedenfalls sehr cool geschrieben und ich werde definitiv, da ich ja nun Mercedes habe, das Öl mal als nächstes mir besorgen. Die Viskosität habe ich tatsächlich selber auch schon drin, also seit Jahren, 20W50. Ich habe halt bloß einen anderen Hersteller und hier wird auch was beschrieben über Rostschutz, also sprich Korrosionsbeständigkeit. Dass der Film möglichst lange an den Bauteilen haften bleibt, auch wenn der Wagen halt nicht bewegt wird, also der Motor nicht dreht, damit du keine Korrosion halt hast. Also wirklich alles sehr nachvollziehbar gut beschrieben. Ist natürlich auf der Rückseite dann auch gleich eine Werbung drauf mit einem 108er, was für ein schönes Auto. Und wie gesagt, es gibt zwei Viskositäten, 10W40 und 20W40. Und auch in zwei Gebindegrößen. Das eine müsste 1 Liter sein, das andere wahrscheinlich 5 Liter. Keine Ahnung. Das ist der erste Artikel. Der zweite Artikel, den möchte ich nur ganz kurz streifen, der aber wahnsinnig spannend ist. Und das ist dann jetzt auch die Thematik mit den Spezialisten. Sie haben einen Bericht von einer Firma. Und jetzt sage ich dir mal nur die Firma und du musst mir sagen, ob du die kennst. Die sitzt nämlich in Hannover. Firma Brinkmann GmbH und Co. KG. Sagt dir nichts. Ne?
Nee, also es klingt total, aber Brinkmann ist halt auch einfach.
Das ist eine Firma, die verchromt. Die verchromt und die machen das auch schon seit.
Ach, die für Chroma sind das, ja.
Genau. Seit 1902.
Die gibt's in Hannover, aber ich wusste nicht, dass die Brinkmann heißen.
Und richtig toll beschrieben, einmal die Firmengeschichte beschrieben, wie gesagt, gibt es seit 1902, aber dann auch dieser ganze Prozess des Verchroms. Also. Ist mir
beide
so,
verzinken und Hannover verchromen, so läuft das.
Also richtig, richtig cool dargestellt alles, was ich zum Beispiel nicht wusste beim Verchromen, dass da eine Kupferschicht drunter ist. Da wird erstmal Kupfer aufgetragen. Alles halt so durch ja diesen chemischen Prozess, den man da mit Tauchbädern etc. macht.
Ja.
Richtig guter Bericht, ellenlang. So, jetzt kommen wir zu meinem letzten Bericht. Du hattest das eingangs gesagt, wie war die Brücke? Da hast du gesagt, das ist so stabil wie ein Mercedes, wenn die Tür zugeht. so ein Sound.
Das war der Sony Minidisc.
Der Minidisc, genau. So.
Der war einfach, der war so schön verarbeitet, so schön alles so.
Ich sagte jetzt, es geht
genau um. Genau, und das hat einfach so alles funktioniert. Du hast einen Knopf gedrückt, dann hat sich auch die Klappe geöffnet, langsam auch, ne?
Na klar, alles auch mechanisch, ne? Ja, nicht irgendwelches Touch-Dinger.
Nee, das war.
So, und jetzt sage ich dir, es geht um ein Auto von Mercedes. Okay, habe ich jetzt am Anfang schon verraten. Du sagst mir jetzt, was für ein Auto das ist.
Oh.
Wurde von 1977 bis 1995 gebaut.
77 bis 95. Und das ist ein Fünftürer.
Das ist ein, ja, könnte man sagen, könnte ein Fünftürer sein.
Könnte.
Ja, den gab es auch mit anderen Türen, was soll ich dir sagen?
Ding, hast du ein Evo?
Der wird heute noch in Indien gebaut. Und du erkennst das, dass es das gleiche Auto ist. Die Front ist ein bisschen anders, aber du erkennst es, dass es das gleiche Auto ist.
Also muss ja was Konsumiges sein, also kein 190er. Aber der 190er wurde auch noch nicht schon 77 schon?
77.
Bis 95?
Genau, der wurde zuerst in einem Werk im Norden von Deutschland gebaut und dann wurde er in Düsseldorf gebaut.
So, das muss ja, das ist hier, das muss ja ein Nutzfahrzeug sein.
Richtig.
Also Bremen ist nicht zwangsläufig Nutzfahrzeug, aber Düsseldorf ist halt Nutzfahrzeuge.
Ja, aber Bremen ist ein und Nutzfahrzeug. Ist ein LT. Wir reden über den Bremer. Den T1.
T1.
Da ist er.
Ah. Ja, den habe ich ja in ein paar Zeitungen in den letzten Wochen immer, der poppt immer auf im Moment.
Genau.
In mehreren Zeitschriften und der wird ja so auch als super Geheimtipp, als
wartungsfreundlich, haltbar,
Umbau,
robust. Empfohlen,
also für Vanlife.
Ja, genau.
Weil er halt von den Abmessungen viel attraktiver ist eigentlich, um wirklich da drin zu wohnen, als im Vergleich zu einem T3 oder so von VW.
Genau. Ne?
Und
du kriegst ihn von der Feuerwehr.
Genau, man kriegt ihn relativ günstig, er ist ziemlich wartungsfrei, aber er hat ja furchtbar wenig PS, ne?
Es kommt halt drauf an, die haben hier einen Bremer vorgestellt, die Überschrift heißt Bremer Sonderklasse. Das ist ein Einzelstück, hat sich ein Fleischermeister selbst angefertigt. Und der hat einen Benziner drin und die sagen mit dem Benziner, der ist erstens leiser und zweitens doch ein bisschen moderater zu bewegen als die Diesel-Varianten, wobei auch der Fünfzylinder-Diesel sich einigermaßen akkurat bewegen lässt. Die Vierzylinder, naja, schwierig. Aber ein Mega-Bericht, das Auto ist sehr speziell lackiert, ich würde mal sagen Hornhaut-Umbra mit zwei braunen Streifen auf der Seite, einmal so ums Fahrzeug rum, muss man mögen.
70er halt, ne?
Innen drin alles ausgeschlagen, wirklich alles. Entweder mit Leder oder mit Velour. Mit Einzelsitzen, die alle gleich sind, so Captain Chairs, weißt du, mit Armlehnen und so. Alles im Style vom 70er Jahre in braun gehalten, innen drin. Der hat sich ein Schiebedach eingebaut vom 124er, der Erstbesitzer.
Ja,
das Auto hat auch nur einen Besitzer, ne? Also die haben dieses Auto nur für Urlaube benutzt. Ansonsten stand er in der Halle. Der hat, wie viele Kilometer hat der runter? Der hat nur 77.000 Kilometer runter, was ich jetzt nicht so viel finde.
Nee, ist nicht viel.
Ne? Alles mögliche an Extras drin, von Standheizung, Klimaanlage und. Wie gesagt, alles beledert, alles mit Stoff bezogen, ein einmaliges Ding. Selbst die Passagiere haben hinten ein Glasschiebedach drin, dass sie nicht im Dunkeln sitzen. Und er hat die Dachreling von einem 123er T-Modell aufs Dach geschraubt, weil er musste ja auch irgendwie was auf dem Dach befestigen können.
Ja, und das sieht cooler aus, ne?
Ja, die ist ja nur, die ist ja viel, viel kürzer als der Wagen ist. Die ist so in der letzten Hälfte des Autos angebracht.
Ja, so im hinteren Bereich, aber das hat man es ja gemacht.
Aber richtig cooler Bericht, richtig cooles Auto. Ich finde den als Allrad-Variante interessant. Also gerade wenn man jetzt so Vanlife machen will. Gab es ja auch.
Aber er ist dann höher, ne?
Der ist dann nochmal höher, ist klar. Und was ich wirklich interessant fand, und jetzt muss ich nochmal kurz zur Regie, den gibt es halt noch in Indien. Und da muss ich gucken, die Firma, die den baut, heißt Force Motors. Und das Modell heißt Traveler. Und wenn ihr das mal bitte bei Google eingebt, das Auto von der Seite ist wirklich 1:1 der T1 oder Bremer genannt.
Haben sie sich die Produktionsstraße gekauft?
Die haben die Produktionsstraße übernommen. Die Front ist ein bisschen länger, der hat eine etwas längere Motorhaube. Mhm. Aber ansonsten, es ist 1:1.
Auch ist er denn auch mal in Indien gebaut worden? Also in Indien baut Mercedes ja sowieso Nutzfahrzeuge.
Keine Ahnung, ob
der in Düsseldorf und in Indien gebaut wurde?
Vielleicht
die Produktionsstraße eh schon in Indien war? Bestimmt.
Also als ich bei Mercedes nachgefragt habe, hatten die gesagt, der wurde nur in Bremen und in Düsseldorf produziert. So haben sie jedenfalls bei Wikipedia, also ich habe das jetzt nicht nachgeschaut oder so, das weiß ich natürlich, dass der tatsächlich nur in
Ich frage das mal nach. Ich kenne ja, Leute, die schon so lange da arbeiten. Ohne Quatsch jetzt. Und wenn es jemand interessiert, müsst ihr kommentieren. Dir sage ich's.
Okay, gut.
Im nächsten Podcast nur, wenn ich ein paar Kommentare
habe. Wenn es da Kommentare dazu gibt.
Das wir wollen uns ja nicht langweilen. Wir wollen ja hier guten Service. Wir sind ja auch ein Service-Podcast, ne?
Genau.
Mit Bildungsauftrag. Ohne Bildungsauftrag. Aber wir wollen natürlich nur darüber reden, was die Leute auch hören wollen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch dann die
Rückmeldung.
Den Aufruf.
Genau. Letzter Artikel hier in der Zeitung und ich will nur sagen, dass es ihn gibt, weil ich den auch sehr, sehr cool finde. Die erfolgreichste Serie im ZDF war in den 80ern, was würdest du sagen?
Schwarzwaldklinik.
Richtig. Wer war der Hauptdarsteller?
Ich bin ganz schlecht in sowas. Du weißt ja, dass ich viel fliege oder viel geflogen bin.
Ja.
Ich habe oft neben Promis gesessen und habe es erst erfahren beim Rausgehen, weil dann die Stewardess halt auch mal den Namen gesagt hat. Okay.
Aber ich meinte die Filmfigur. Wer war die Hauptfilmfigur? Professor Brinkmann.
Bei mir ist ja nur hängen geblieben
Sascha Hehn. Der weiße Golf von Sascha Hehn. Um den geht es nicht. Es geht um das Auto von Professor Brinkmann. Und
ich
zwar
versucht, so in den Golf reinzuspielen. Ich weiß nicht, ob du das auch versucht hast. Also Nein. Heute würde ich davon abraten.
Ich habe es nicht versucht. Ich werde es nicht versuchen.
Vor 3, 4 Jahren, 5 Jahren oder so.
Hat nicht geklappt.
Kann wehtun.
Aber es geht hier nicht um den Golf von Sascha Hehn, es geht um den Audi 200 von Professor Brinkmann.
Ja, herrliches Auto.
Super geil.
Du magst ihn ja gar nicht so, ne? Aber ich finde ihn sensationell.
Nein, das stimmt nicht. Ich finde den auch gut. Du hast aber neulich...
Du magst nur den 100er nicht, oder was?
Na, es ist eine böse Unterstellung zu sagen, dass ich dieses Auto nicht mag. Der Audi 200 ist ja letztendlich nichts anderes von der Karosserie her wie ein Audi 100. Der hat halt einen größeren Motor drin und der hat diese durchgehenden Rückleuchten hinten mit diesem, wie vom Tuner.
Bisschen geiler halt.
Diese Katzenaugen da als Blende. Und du hast ihn neulich verwechselt mit dem Audi V8, der ja auch auf dem von der Karosserie her beruht. Neulich haben wir es drüber
gesprochen. Ich verwechsel, so etwas verwechsle ich nicht.
Okay, also jedenfalls, wer sich über den Audi 200 und ein bisschen auch über die Schwarzwaldklinik informieren will, dem sei dann auch noch dieser Artikel ans Herz gelegt. Ich fand es großartig, Audi 200, super Auto, ist natürlich ein Quadro. Ne?
Welche Farbe? Keine
Frage. Graumetallic.
Graumetallic, ja.
Also richtig Dr. Brinkmann pur.
Ja, sehr geil.
Das war's von meiner Seite aus mit der Autobild-Klassik. Ich habe noch was anderes mitgebracht, das hat aber nichts mit Autos zu tun, aber da kommen wir, also nichts mit Zeitung zu tun, falsch, mit Autos hat es ja wohl was zu tun, aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
Die brauchen wir gleich.
Die brauchen wir gleich, genau.
Das brauchen wir gleich.
Du weißt schon, worum es geht, ich habe dir das gerade gezeigt.
Ja, ich habe, es ist eigentlich gar kein Magazin, also wie gesagt, 500 noch was Seiten, 540 Seiten oder so, sagte ich am Anfang. Ich habe von dem Heel Verlag, HEEL, ne, von dem Heel Verlag, wo es auch zum Beispiel Autopflegebücher gibt oder sowas von Christian Petzold.
Kommt da auch der Spruch her? Mach nicht so ein Heel daraus.
Nee, ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat. Das war wahrscheinlich mal die Familie Heel, die da, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch sind oder wie das ist. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne zwar zwei, drei Redakteure, aber Heel bringt immer wieder Auto-related Bücher raus und da haben sie hier auch ein Buch, / Magazin rausgebracht. Ist natürlich von der Seitenzahl eher ein Buch, vom Gewicht auch, aber es ist jetzt kein Hardcover, also nicht bis, Hardcover, so wollte ich das sagen, genau. Es ist eher Magazin-like von der Wertigkeit her, aber es geht ja auch immer mehr um den Inhalt als mal das andere. Und was ich hier habe, kostet 24 Euro.
Boah.
Aber es sind halt, wie gesagt, 540 Seiten und das Ding heißt Oldtimer-Katalog, Europas größter Marktführer, 39, Ausgabe 39. Über 1400 Modelle vom Abarth bis zum Zümnap und auch viele Youngtimer drin. Und das war jetzt natürlich nichts, was ich lesen kann.
Ja? Hast du dein Auto gefunden?
Und das war natürlich nichts, was ich lesen kann, aber ich wollte das Ding gerne haben.
Hast du mal reingeguckt und hast mal nach deinem Auto geguckt?
Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das mache ich jetzt mal. Ich brauche aber mehr Licht. Ich sehe nichts.
Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal mit unseren beiden Autos an.
Jawohl.
Und wir gucken nach, was da der Heel-Katalog geschrieben hat dazu. Ja. Dann machen wir gar kein Heel draus. Wie begrüßen sich die Mitarbeiter bei der Firma Heel?
Wie viele Mitarbeiter da sind?
Nee, wie die sich begrüßen. Hello? Okay, Flachwitze sind nicht so dein Ding. Ich merke schon.
Das ist schon alles in Ordnung. Ich guck mal, wo die ich glaube, die sind in NRW ansässig, deshalb sagen die wahrscheinlich nur Königswinter. Heel Verlag in Königswinter.
So, du guckst jetzt mal nicht, wo die sitzen, sondern du guckst jetzt mal.
Das müsste ja NRW sein. Oh, hier ist sogar Petzold Werbung drin. Guck mal an.
Der weiß es. Der weiß, wie es geht.
So, was für ein Auto wollen wir jetzt?
Na, wir fangen mal mit deinem an.
Mit meinem?
Dem Grande Cherokee.
Dann gucken wir mal Chrysler. Ist ja irgendwo bei C wahrscheinlich. In die andere Richtung.
So, während
du... Chrysler. Ja, ich habe schon Chrysler gefunden.
Kann ich ja mal sagen, was ich hier noch mitgebracht habe.
Uno momento per favore.
Und zwar, ich überbrücke jetzt die Zeit. Du suchst und ich erzähle, was ich noch mitgebracht habe. Gefunden.
Die gibt es seit 1924 übrigens. Sowas steht da zum Beispiel auch drin. Da steht einmal kurz ein bisschen was über den Hersteller an sich. Das finde ich cool.
Ja.
Eine halbe Seite. Und dann ist aber hier kein...
Weißt du, welches europäische Unternehmen, Automobilhersteller, gerade 130-jährigen Geburtstag feiert? Weil du gerade sagst, Chrysler gibt es seit 1927?
24.
24?
1924 gibt es Chrysler.
So, und wen gibt es seit 130 Jahren? Also schon
sind die ja 102 länger? Jahre alt jetzt.
Ja, und wen gibt's 28 Jahre länger?
Mercedes.
Skoda.
Ach, die gibt es auch schon, ja, das stimmt. Ach,
die gibt es auch schon. Okay, ja. Du blätterst noch. Ich habe uns was mitgebracht und zwar
die haben keinen Grand Wagoneer hier drin.
Tatsächlich. Das gibt es ja nicht. Ich würde es gleich wieder zurückgeben.
Ja, bringe ich zurück. Morgen. Also, die haben die Serie 75 drin. Das ist ein Auto von 29 bis 30 wurde der gebaut. Dann haben sie den Airflow drin, 34 bis 37. Den kennt man so aus Gangsterfilmen auch, den Airflow. Dann haben sie den 300er. Den kennt man ja auch als Neuauflage, der sehr präsent ist und bei Harley-Fahrern eher beliebt als bei
Der Airflow sieht aber hübsch aus. Den habe ich ja noch nie gesehen.
Doch, den hast du so einen Schwarz-Weiß-Film schon gesehen. 100%.
Der hat Das kann sehr gut sein. Der hat übereinander liegende Doppelscheinwerfer.
Ja, genau.
Sehr cool.
Da waren schon die Mercedes-Annäherungen, weißt du?
Du meinst, der Dr. Zetsche, der hat schon, bevor er auf die Welt gekommen ist, da den Betrieb übernommen?
Das kann sein, ja.
Ich werde es nicht vergessen, die Reklame von Mercedes damals. Zetsche war damals noch nicht Vorstand von Mercedes oder Daimler. Ja. Das war Schremp, aber er war derjenige, der für das Amerika-Geschäft zuständig war. Und da gab es dann die Reklame, warum soll ich mir hier so einen Chrysler kaufen? Und dann kam Zetsche vorbei bei so einem Amerikaner im Vorgarten und meinte, ja, das kann ich dir zeigen. Hier ist nämlich eine deutsche Hinterachse drin von einer E-Klasse oder was auch immer. Und dann ist er auf so einem Rollbrett unter dem Auto und baut die, die Hinterachse aus. Also sehr, sehr lustig gemacht. Und damals halt war er ja schon wirklich ein Top-Manager. Und ihn da in die Werbung mit reinzunehmen,
ja, ist cool.
War sehr, sehr cool. Kennst du die ja, nicht?
Von selbst, nee, kenne ich nicht.
Oh, musst du mal googeln, Werbung mit Zetsche.
Mach ich.
Da gibt es noch sehr viel mehr.
Aber nicht jetzt.
Ja.
Haben sie auch den, also 300 haben sie drin, den New York haben sie drin, den Imperial haben sie drin, Le Baron, der...
Sagst du Le Baron? Ich sag Le Baron.
Ja, Le Baron.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Ja, es ist wahrscheinlich Le Baron.
Wie findest du den Le Baron?
Ich finde ihn cool. Sehr cool. Weil er auch Klappscheinwerfer hat, finde ich Klappscheinwerfer.
Klappscheinwerfer sind immer geil.
Keine haben, aber sind cool.
Klappscheinwerfer.
Ich habe gestern, wieder ein 850 gesehen. Ne?
Ein 850. Achso, BMW. BMW
850. Da war ich war bei jemandem, der Oldtimer, ganz viele Oldtimer hat, gestern. Und da stand ein 850 und der hat ja auch Klappscheinwerfer. Und das ist auch, das ist einfach geil.
Das ist super geil. Aber zurück zum Le Baron.
Ja.
Ich finde, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich finde den auch nicht schlecht. Später hat er übrigens keine Klappscheinwerfer mehr gehabt.
Nee, das haben sie irgendwann weggemacht.
Da sah er dann so ein bisschen aus wie ein Maserati, finde ich, von vorne. Weil er ganz schmale Scheinwerfer hatte.
Ja.
Aber eigentlich ein cooles Auto. Und das ist, glaube ich, ein Viersitzer sogar, ne?
Das ist ein Viersitzer, ja.
Ja. Viersitziges Cabrio.
Bin schon ein paar Mal mitgefahren.
Scheiß Name, aber eigentlich ein cooles Auto.
Dann Voyage. Dann heißt er vielleicht doch Le Baron. Weil sie haben dann ein Voyage rausgebracht.
Keine Ahnung.
Die wollten europäisch sein.
Meinst du den Voyager oder den Voyage?
Voyage. Nee, den Voyager meine ich. Nee. Mal gucken, ob du aufpasst.
Ja, natürlich passe ich auf.
Na gut.
Ein Voyage kenne ich nicht, aber ich weiß, dass du eine komische Aussprache manchmal hast.
Der Voyager, 88 bis 91.
Das die war waren eigentlich.
Mit diesen Minivans oder mit diesem Mini ist es ja gar nicht. Mit den Vans waren die ja so ein bisschen weg, ne, in der USA. Und was mir jetzt aber bei meinen letzten Reisen aufgefallen ist, bei meinen letzten beiden, also Honda hat dann da mit dem, komme ich jetzt nicht drauf.
Hat Honda einen Van?
Ja, ein Honda Van, den es aber nur in den USA gibt. Der hat dann Familien und so voll abgegrast da. Und jetzt haben die aber den, jetzt haben sie den, den Van von Chrysler.
Ach, meinst du den Odyssey?
Den Odyssey, genau. Honda Odyssey, super beliebtes Auto.
Hässlich.
Hässlich, ja. Aber super beliebtes Auto, weil halt Schiebetüren, praktisch, großer Kofferraum, Siebensitzer, bla bla bla. Und nicht so teuer. Und den hat man total viel gesehen. Und dann war irgendwie der Chrysler völlig weg aus dem Straßenbild. Und der kommt jetzt wieder. Ne?
Okay.
Und was der cool ist, hat, der hat zwei Einzelsitze hinten und dann eine Dreiersitzbank.
Genau, ne? Genau.
Und die kann man bei dem neuen Chrysler wegklappen. Und zwar so, dass sie komplett im Boden verschwinden und dass man durchgehende Ladefläche hat.
Cool.
Das sehr haben sie echt cool gemacht. Gut.
Dann hast du einen Viersitzer mit richtig viel Ladefläche.
So und ist es.
Der erste Voyager. Ich glaube, dass es der erste war.
Voyage.
Der Voyage, genau.
Der Le Baron und der Voyage.
Ich weiß gar nicht, ob der vorm Espace gekommen ist, ob der nicht sozusagen das Minivan-Segment begründet hat.
Der ist 80 gebaut worden, der Espace, doch. Boah, auch könnte auch so sein, ne?
Also der Voyager ist 91.
Nee, der ist 88 bis 91. So steht das hier drin.
Ah, okay.
Und Hehl wird das gut recherchiert haben.
Okay. Mit dem bin ich früher auch mal mitgefahren.
Der aber hatte der Espace kann trotzdem auch so in dem, weil es gibt ja so ein richtig, also so seltsam ja. aussehend.
Minivans oder was meinst du?
Nee, der Espace.
Also, Spaß, okay, ja.
Das erste Modell, das war schon besonders.
Das war Science Fiction. Und so. Das war Science Fiction.
Ja.
Aber ich bin früher mit dem Voyager mal mitgefahren und da ist mir das hängen geblieben. Der hatte so richtige Plüsch-Captain-Chairs. Also so ähnlich wie beim Bremer, was ich gerade aus der Autobild Classic vorgelesen habe oder vorgetragen habe. Und das ist mir so hängen geblieben. Solche komfortablen plüschigen Sitze als Passagier halt, ne? Also nicht vorne
ja,
als
ja, aber furchtbar, ich habe weichen Schaum da drin gehabt in dem Voyager von Amt.
Also das fand ich sehr cool. War sehr, sehr cool.
Ja und nein.
Ja und nein, ja. Als Kind fandst du es cool.
Ja. So, Viper haben sie noch drin und dann noch den Sunbeam.
Ja, okay, aber sie haben ja dein Auto nicht drin. Dann guck doch mal, ob mein Auto drin ist.
Aber vielleicht ist er ja nicht unter Chrysler, vielleicht ist er ja unter Mercedes.
Das glaube ich nicht.
Meiner wurde ja zu der Zeit gebaut, wo Mercedes und Chrysler zusammen waren.
Das glaube ich nicht.
Doch, das ist so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die dann unter Mercedes den haben.
Das werden wir jetzt sehen. Weil deiner ist ja
108. W108. Den haben sie drin.
Oh, hier gibt es ganz. Oh, Mercedes gibt viele Seiten. Europa First, sage ich dann noch. Lieber ihr Gesangsverein.
Also von den 500 Seiten geht schon mal 100 an Mercedes.
Ja, so ungefähr. Und hier ist sogar ein Melkus drin. Ey. Das ist ja geil.
Das ist aber kein Mercedes, der Melkus. Das ist ein Ostauto.
Ja, ist ein Ostauto. Ja, ja, aber trotzdem.
Der Ostferrari.
Der Ostferrari, so ist es.
So, also, hast du einen 108er gefunden?
Ich habe erstmal den Motorwagen von 1886.
Den habe ich nicht.
Warum hast du den nicht?
Der ist nicht so wintertauglich. Da ist das W20 W50 funktioniert da nicht so. Ich habe es ausprobiert.
Das fängt mit dem Typ S an. Ist ja auch geil. Und dann den SS und den SSK und den SSKL. Also der W06. Ne?
Ja.
Okay, aber wir wollen mal nicht hier bei Vorkriegsmodellen.
Jetzt mal gucken, ob es den 108er gibt.
Ist ja schon schnell modern hier. Hä? W142?
Also wenn sie unsere beiden Autos nicht da drin haben, dann sage ich dir gleich, geht das Ding wieder zurück. Das kann ja nicht sein.
Na, nee, warte, die haben das so in Kategorien gepackt.
Es gibt sowas, das nennt sich Inhaltsverzeichnis, da kann man reingucken. Oder ja,
der 110er, der 121er, 180er, also W180 meine ich, 91, 36, aber die sind zu alt. Wo haben sie den?
Also betreutes Blättern brauchen wir jetzt nicht weiter. Den haben wir
wahrscheinlich bei der S-Klasse mit dazu gepackt, dann wahrscheinlich, ne? 123.
Obwohl es ja offiziell gar keine S-Klasse ist. Erst der 116er ist die erste S-Klasse.
Das ist der 105er. 128. Ah.
Jetzt hat er was gefunden.
108. Mercedes 250S. Warum spiegelt denn das hier? Mercedes 250S, 250SE, 280S, 280SE, 280SE3-5. Oder ist das ein Pluszeichen? Ich habe meine Brille nicht hier. Und den 300SEB.
Genau.
Mit diesen fünf Modellen, nee, mit diesem S-Modellen landete Mercedes-Benz einen spontanen Verkaufserfolg, obwohl Kinderkrankheiten ihren Ruf verdunkelten.
Aha. Mein Auto hat keine Kinderkrankheiten.
Die 2,5 Liter Motoren
kann sein, dass Kinder in dem Auto krank wird, aber das ist eher mein Fahrstil.
Sie waren nicht vollgasfest und neigten zu hohem Ölverbrauch.
Ja, weil sie das falsche Motorenöl drin haben, ich sag's dir.
Mercedes-Benz bekam diese Probleme erst mit dem überarbeiteten Motoren der 280S und 280SE. Die Produktion der 250er Modelle begann im Juli 1965 und verliefen bis September 1972.
Und ich kann dir sagen, warum der 250er ein Problem hatte. Der 250er war ja letztendlich ein 230er, der aufgebohrt worden ist. Und da waren dann die Abstände zwischen den Zylindern zu gering, sodass es zu thermischen Problemen gekommen ist. Also die Wärme, die da entstanden ist, konnte nicht abgetragen werden und oder abgeführt werden. Und das lag daran, dass die Zylinder zu nah aneinander lagen. Und das war wohl begründet darin, dass das eigentlich ein 230er ist, der aufgebohrt ist. Aber machen wir doch mal Folgendes. Wir suchen jetzt mal andere Autos raus.
71 kam dann einer mit Luftfederung rein.
Ja, das waren die 109er.
Und dann gab es nochmal eine 4,5 Liter Version.
Genau,
für den amerikanischen Markt. Das ist, was man braucht, mein Freund.
Siehste, also das, was da geschrieben wird, das wussten wir alle schon vorher. Jetzt machen wir es anders. Ich,
109er haben Sie auch nochmal hier aufgelistet.
Lars, pass auf, wir machen jetzt Folgendes.
Wir verknüpfen jetzt dieses Buch.
Genau, ne? Mit meiner Kindheit.
Mit deiner Kindheit.
Ich war neulich im Keller. Ich hol mal
meine Brille eben.
Da, hol mal deine Brille, ich erzähle. Ich war neulich im Keller. Und da habe ich etwas gefunden aus meiner Kindheit. Und zwar einen Matchbox-Koffer. Dieser Koffer, der sieht aus wie ein LKW und da steht Matchbox drauf. Ich werde mal Fotos machen, da werden wir das bei Instagram hochladen. Und in diesem Koffer drin sind so Trays, wo ich meine Matchbox-Autos reinpacken konnte und nicht nur die. Und jetzt zeige ich dir mal als allererstes, was ich gefunden habe. Kannst du erkennen, was das für ein schönes Auto ist?
Eine Pagode, ne?
Eine Pagode von Siku. Und die habe ich gleich zweimal. Und das sind offensichtlich, ist zwar das gleiche Modellbezeichnung, aber man sieht es an den Felgen oder an den Rädern, das hat andere Räder. Und der eine ist in drin, oder orange sind sie beide in drin, aber der eine hat gelbe Fenster und der andere nicht. Und den einen habe ich so ein bisschen bespielt. Da sind Einschusslöcher in der Windschutzscheibe drin. Da sind Lackabschürfungen dran, weil mit dem richtig gespielt wurde und der andere wie neu. Die habe ich hier im in der Box gefunden, aber da sind noch ganz andere Autos drin. Und ich nehme jetzt einfach mal wahllos ein Auto raus, sag dir mal den Hersteller und du sagst mir dann, ob der bei dir im Katalog drin ist. Wir fangen an mit einem BMW.
Ja.
Da kann ich vorne sogar den Kofferraum aufmachen. Jetzt sagst du, vorne einen Kofferraum aufmachen? Was ist denn das für ein Auto? Es ist ein Matchbox von 1981.
Eine Isetta ist das,
oder? BMW M1.
Ob die einen M1 hier drin haben, müssten sie ja.
Und richtig, ne? Cool. Ich kann
auch wenn sich den keiner leisten kann.
Ich kann vorne einen Kofferraum aufmachen. Ich wusste nicht mal, dass der vorne so einen Kofferraum hat.
Mhm.
Und den habe ich zweimal. Ich habe den nämlich auch noch in einer richtig geilen Lackierung, auch von Matchbox. Und zwar hier als Rennversion mit Spoiler hinten dran. Das ist ein Pro-Car.
Oh, geil.
Und richtig schön mit den M-Farben obendrauf. Und als ob das nicht ausreicht. Irgendwie hatte ich damals schon ein Faible für BMW.
Oh, der M1 ist hier drin tatsächlich. Werksgut E26.
Sehr gut.
Von 78 bis 81 gebaut. Schon als Neuwagen war der BMW M1 ein Klassiker. Ein neuer Sportwagen mit vertrauten Markenemblem und nicht nur auf Rennstrecke zu bewundern, sondern bei jedem BMW-Händler erhältlich. Die Karosse hatte Giorgio
Giugiaro
entworfen, produziert werden. Sollte die geplante Auflage von 450 Stück ursprünglich bei Lamborghini. Das wusste ich nicht, okay.
Ja, ja, und dann hat Lamborghini aber...
Im Anlauf kam es allerdings zum Bruch zwischen den beiden Markenbauer. In Stuttgart übernahm den Auftrag. Aha. Seine Premiere erlebte der M1 auf der auf dem Pariser Salon im Herbst 78. Da war ich ein Jahr alt. Der Listenpreis betrug anfangs exakt 100.000 Mark.
Verrückt. Und das war damals richtig viel Geld.
Die Straßenversion leistete 277 PS. BMW produzierte außerdem 49 Rennsport AM1 in Varianten mit 470 und 850 PS. Oha.
Wahnsinn, ne? Und den habe ich hier. Die
AM1 verkauften sich nur noch schleppend und weit unter dem späteren Listenpreis von 113.000 Mark, sodass der M1 ohne Nachfolger blieb.
Und die habe ich hier im Maßstab 1:57. Und dann kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Das ist der Vorgänger vom M1. Weißt du, welcher das ist?
Der Vorgänger vom M1?
Ja. Ich bezeichne den mal so. Der sieht fast so aus. Das ist der BMW Turbo.
Den hat... Ja, aber den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Den hat... Paul Brack designt, mit Flügeltüren.
Ja.
Und den habe ich hier einmal in so einem richtig geilen Grün. Keine Ahnung, Moosgrün.
Aber der ist hier nicht drin, der Turbo.
Ist ja auch ein, wie sagt man, Prototyp.
Ja,
ein
Prototyp, aber die haben, machen die bei BMW jetzt nicht, aber ich habe gerade auch gesehen, dass sie, also bei Mercedes hatten sie auch Prototypen.
So, dann kommen wir zu einem anderen. Ja. Wieder von Siku, Alfa Romeo, Montreal. Was habe ich als Spielzeugauto gehabt? Verrückt, oder?
Finde ich nicht, so cool.
Ja, guck mal hier.
Ja.
Der sieht richtig hammermäßig aus.
Mit gelber Scheibe.
Mit gelber Scheibe genauso wie die Pagode.
So, jetzt gucken wir mal. Alfa Romeo sind wir hier.
Genau. Montreal.
Ja, gucken wir mal, ob es einen Montreal gibt. Dann müssen wir ein bisschen weiter blättern. Alpha hatte auch eine sehr lange Geschichte. 1900. Nee, gar nicht wahr. Das war Adler. 1910 ist Alfa Romeo in Italien gegründet worden. Erstmal als Rennfahrzeug.
Und Rennfahrzeuge habe ich einige hier.
Zwar, das ist der Berliner, Zagato, Spider, Montreal, da ist er.
Sehr gut.
70 bis 77. Noch heute erscheint dieses Coupé attraktiv.
Ja, definitiv. Meiner hat schwarze Türen, Silber und schwarze Türen.
Der nicht, der ist hier komplett in Rot.
Okay.
So wie man es eigentlich von einem Alpha auch erwartet irgendwie, ne?
Ja, tut mir
die vor mit ihren verspielten Details, die leistungsstarken 2,6 Liter große und 200 PS starke Achtzylindermotoren machen den extravaganten Montreal begehrenswert. Die Karriere des Supersportlers war jedoch glücklos verlaufen. Er verkaufte sich schlecht. Das Konzept verfehlte seine Wirkung, weil er statt des geplanten Mittelmotors des Antriebes unter dem vorderen Haube trug. Na gut, Mittelmotor wäre schöner gewesen. Ne?
Tja.
Die übrigen Luftleinlässe hinten den Türen ebenso zur Die Basis der Fahrgestelle stammt in Giulia. Also das Fahrgestell ist von der Giulia, die hinteren. Ja gut, da haben sie halt auf dem Weg dahin, die haben mit einem tollen Konzept angefangen und dann bis zur Serienreife haben sie dann Geld gespart und haben dann
sie verkackt. So, das ich
merkt der Kunde.
Ich mach mal noch,
sieht cool aus.
Ich mach mal noch drei Autos.
Super cool sieht er aus.
Ich mach mal noch drei Autos. Ja. Und jetzt kommt wieder ein Matchbox. Und zwar, sagt dir John Player Special noch was?
Die Zigarettenmarke.
Richtig, genau. Das Auto ist als John Player Special lackiert.
Okay. Ist das ein Pickup?
Nee, ist kein Pickup. Aber es, kannst du das erkennen, was das für ein Auto ist? Es ist ein Lotus.
Austin hätte ich jetzt gesagt.
Es ist ein Lotus Europa mit Anhängerkupplung. Also wirklich total verrückt. Und ich habe auch den passenden Anhänger, oder zumindest habe ich einen Anhänger, da ist ein Boot drauf. Würde passen. Lotus Europa.
Ich würde ja fast behaupten, dass das...
Dass das was?
Lotus gibt es seit 52. In England.
Also es ist...
Ob es hier in Europa gibt. Hier gibt es einen Seven, einen Elan. Europa, da ist er.
Da ist er.
Hammer. In Gelb.
Schickes Auto, oder? Und ich habe den als...
Der sieht schon besonders aus. Also ich weiß nicht, ob der schick ist. Das ist nichts, der ist nicht elegant, der ist nicht... Nee. Nee. Besonderes Auto, aber nee, schick ist er nicht.
Na gut.
Nein.
Dann machen wir noch einen Klassiker.
Extrem flachgetrieben. Meter hoch. Der hat Mittelmotor, siehst du? 60er Jahre, der ist von 67 bis 75 gebaut worden. Kunststoffhülle, sprich. Leergewicht erreichte.
Pass auf, wir machen noch einen Klassiker. Und hier stehen Daten unten drunter. Da musst du mir da mal sagen, ob das stimmt. Das ist ein Auto, was mich geprägt hat. Wir haben oft drüber gesprochen. Und das Auto wird jetzt demnächst wieder vorgestellt.
Muss ja ein Mercedes sein.
Es ist ein Mercedes. Es ist ein 280 GE Cabrio.
Oh, ja.
Und da steht drauf, 6 Zylinder, 2768 Kubikzentimeter, 115 kW, was ich krass finde, dass die damals schon einen kW angegeben haben.
Welche Bauweise soll das sein?
Das ist die erste Baureihe.
Steht da nicht, oder was? 64, also 460.
Das 460er Cabrio, ja, würde ich mal sagen.
Ja, genau, okay.
Jedenfalls 185 km/h Spitze. Und das kann ich schon fast nicht glauben. Ein 280 GE. Bisschen eingestaubt. Aber du, das Ding sieht aus wie neu, wie aus dem Laden. Das ist echt, das sind unbespielte Modelle, die ich hier habe, zum Teil.
Also VMAX steht hier zwischen 115 und 150.
Tja.
Was steht da drin?
Da hat bei Sico wohl einer nicht aufgepasst. 185, würde ich sagen. Oder 165. Da kann auch sein, dass meine Augen mich einfach jetzt im Stich lassen.
Hubraum ist zwischen 2, 3 bis 2, 8.
165, ich korrigiere mich. Mit meiner Lupe kann ich es besser lesen.
72 bis 156. 156 PS.
156, genau, 156 PS.
Ja, genau. Und dann steht hier maximal 150 Max, also VMAX.
Ja. Sehr cool. So, dann nehme ich auch mal den zweiten Tray raus, um zum letzten zu kommen.
Und der soll im Zustand 2, soll der 280 GE, soll im Zustand 2 33.800 kosten. Und der 300er soll 42.200 kosten. Das bezweifle ich.
So.
Dass man einen G280 im Zustand 2 für 33.800 kriegt.
Jetzt habe ich etwas aus Hongkong. Und das ist nämlich dann ein Hot Wheels. Was das für ein Auto ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber diese Autos haben was Besonderes. Hier siehst du, es ist ein Polizeiauto und hier ein Sportwagen. Ja. Ich glaube auch, dass es de facto gar keine speziellen Modelle sind. Aber das kann etwas Besonderes. Hier kannst du nämlich in die Seite hereinfahren. Hier siehst du, da steht Police drauf und dann fährst du dagegen und dann hast du eine Beule drin. Dann
geht's kaputt. Geil.
Dann dreht sich das. Und hier bei dem Auto, das ist das Pendant, vorne alles in Ordnung, du haust dagegen, zack, Motorhaube geht auf und kaputt. Und dann drehst du das einfach wieder zurück und das Auto ist wieder heile.
Ja, cool.
Ja, was man so alles in seinem Keller finden kann.
Ja.
Ich habe ja de facto auch aktuell ein paar Matchbox-Autos mir mal gekauft. Wenn sie mir gefallen haben, wenn ich die irgendwo günstig gesehen habe, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Und letzte Frage, Matchbox oder Hot Wheels, was ist so deins?
Ich glaube Matchbox.
Ich auch, weil Matchbox ist immer original, also sprich, die zeigen dann echte Autos, die es gibt. Und Hot Wheels ist ja immer so ein bisschen Fantasy-like und getuned. Und
das, was ich ganz schade finde, ich habe für einen Freund, der hat einen Sohn, der ist so 3, im Ausland, ne? Da war ich dann in so einem großen Spielzeugladen. Also sowas wie Toys R Us, aber gibt es ja nicht mehr, ne? Aber ja, so diese Größenordnung, ne?
Toys R Us gibt es nicht mehr?
Nee, gibt es nicht mehr, die sind pleite.
Oh.
Aber schon lange.
Das ist ja doof.
Ja. Aber es gibt so eine andere Kette. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen. Egal. Ich wollte ein Polizeiauto kaufen.
Was wolltest du kaufen?
Deutsches Polizeiauto.
Ein deutsches Polizeiauto von Siku. Genau.
Gibt's nicht, ne?
Doch, na klar.
Nein. Ich war da den ganzen Tag. Ich habe alles abgeklappt. Die machen nur amerikanische Autos oder die machen mal also amerikanische Polizei oder sie machen deutsche Polizei, aber dann mit einem amerikanischen Auto. Weißt du so? Also
nee, ich kann dir sagen, von Siku habe ich deutsche Polizei- und Feuerwehrautos und zwar.
Ich habe dann ein Sondereinsatzfahrzeug habe ich dann besorgt. Hier diesen. Wie heißt dieser. Dieser
Panzer.
Eckige, gepanzerte.
Ja. Oh Gott. Den
hat er ja auch einen Tiernamen oder so?
Den es in NRW gibt, ne?
Den habe ich dann gekauft, weil das war der einzige, den es tatsächlich auch als deutsches Auto mal auf der Straße gibt, so, ne? Aber jetzt irgendwie so in Berlin fahren da so viele Corsas rum. Warum gibt es denn keinen Corsa von Matchbox oder
du
so?
Du meinst den Survivor.
Survivor, so heißt das Ding, ja, doch kein Tiername.
Genau.
Genau, den habe ich dann gekauft. Aber warum gibt es denn kein Opel oder kein BMW, kein Audi, kein. Also je nach Bundesland so, weißt du? Was habt ihr für ordentliche Dinger? BMW in Berlin oder was?
Nee, wir haben V-Klassen tatsächlich. Im Augenblick gibt es total viele V-Klassen.
Achso, V-Klasse, Mercedes ist
immer. Mercedes V-Klasse, genau. Vito. Keine V-Klasse, ja, ich nehme alles zurück. Vito.
Nee, aber jetzt als Limousine hier, Autobahnpolizei, was fahren die? Mercedes E-Klasse oder 5er?
Gibt es bei uns gar nicht mehr, wirklich. Also die haben 5er Touring gehabt mal und auch 5er, aber da waren die Autos auch noch grün, also grün-silber. Und jetzt in letzter Zeit haben sie einen Vertrag mit Mercedes und haben da die Vitos. Sind sehr weit verbreitet.
Ja, ich kann es jetzt bei der Autobahn auch nicht sagen.
Und was
ich bin halt schon immer weg, ne?
Und bei den kleinen Autos haben sie Toyota Yaris.
Ja, das habe ich gesehen, das ist natürlich auch immer, ja. Oh Mann, ey, was soll das denn?
Na, weißt du, was das ist? Das ist der Wachschutz.
Ja, ich weiß, es ist der Wachschutz.
Oder Objektschutz.
Aber trotzdem, also Opel war ja schon auch schwierig, aber wenigstens Opel.
Ja.
Aber wie kann man denn in Toyota, nein.
Also ich finde.
Aber das ist das Gleiche wie mit der Nationalmannschaft. Wie kann die Nationalmannschaft von Adidas zu Nike gehen? Was soll das denn, sag mal?
Das ist, also das sehe ich ganz genauso. Es gibt
Sachen, wo ich mich aufrege, ne? Aber das finde ich so.
Eine deutsche Polizei sollte in Deutschland gefertigte Autos fahren. Punkt.
Ja, Punkt, genau. Und ja. Das deutsche Nationalteam sollte von einer. Die machen internationales Business, ja keine richtige deutsche Firma mehr. Aber. Deutsch ursprünglich zumindest.
Die sollten Trigema tragen. Das ist eine deutsche Firma.
Ja, aber machen die Sportwagen? Aber ich kenne nur Hemden und den Affenhemd.
Ja, und sie hätten ein schönes Maskottchen, den Affen. Naja. Bevor wir uns.
Kommen, das war auch kein Mensch, ne? Oder?
Bitte was?
Weiß man, wie es zu diesem Affen, das frage ich mich, der hängt manchmal, wenn ich hier die A7 hochfahre, ja. Richtung Hamburg, da gibt es manchmal so eine riesen, also eine Zeit lang hing da mal Merkel, das fand ich auch sehr geil, ne? Also ein übergroßes Plakat, das ist so eine Autobahn, so eine Säule, ja. Und das ist so ein, keine Ahnung, so 10x8 Meter oder irgendwie so, oder ja. Noch mehr, ne, weiß ich nicht so, ne? da hat dann hat Merkel mal eine ganze Zeit lang gehangen, so als ob sie über die Autobahn wacht. Ich passe auf, meine Kinder. Ne?
Wofür war das Reklame? Für die CDU oder was?
Die CDU, ja.
Mhm. Okay.
Und jetzt im Moment ist der Affe da von Trigema.
Tja.
Das macht mir mehr.
Aber die Frage war ja berechtigt, wie ist man zu dem Affen gekommen? Wie ist man auf die Idee gekommen, einen Affen als Werbeträger zu nehmen?
Ja.
Berechtigte Frage.
Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Bevor machen die wir uns Fußballkleidung? Nö. Trikots und sowas? Nein.
Ja doch, Trikots machen die. Bin ich mir sehr sicher. Ich glaube auch Fußballtrikots. Aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir uns zum Affen machen, wir haben heute so schöne Themen gehabt. Ja. Angefangen vom Erklärbär zu deinem Katalog, wo wir die Autos rausgesucht haben.
Ja. Also das war Emil, 39. Ausgabe, Oldtimer-Katalog von Günther Zink. Leider 24 Euro, weil ich das an sich viel Geld finde.
Ja.
Na, ich neige ja auch immer noch zum D-Mark-Denken.
Ja, das ist schwierig.
Das ist pickepacke voll. Das behält man. Und ich werde das auf meinen Beifahrersitz schmeißen, wenn ich die Oldtimer-Messen dieses Jahr mit meiner Anwesenheit belüge. Und also es ist schon ganz interessant. Auch wenn ich natürlich über meine große Enttäuschung, dass der Grand Wagoneer hier nicht drin ist.
Ja, das ist
jetzt erstmal eine Nacht schlafen muss.
Ambivalent, ne? Das ist, naja. Aber wir haben ja.
Sage ich jetzt nicht, was Gen Z sagen würde.
Aber wir haben das Crazy?
Nee, reingeschissen haben die.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja auch auf die erste Messe hingewiesen in diesem Jahr, nämlich mit dem Mercedes Bremer. Bremen? Okay, gut.
Weil wir haben ja festgestellt, dass die erste Messe in Erfurt ist.
Ja, aber Bremen, Bremer, es gibt keinen.
Am 17. diesen Monat.
Also Mercedes hat keinen Erfurter gebaut, was soll ich dir jetzt sagen?
Nee.
Die haben den Bremer gebaut. So. Wir kommen zum.
Ja, genau. Können wir ruhig erwähnen, ne? Das ist Oldtimer heißt die. Die Website ist auch die oldtimer.de, also OLD und dann TEMA. Nicht mit T, also nicht wie Thema, sondern keine Ahnung, oldtimer.de. Und die ist am 17. und 18. Eintrittspreise sind wie bei großen Messen auch. Das hatte mich ein wenig überrascht, als ich mir das angeguckt habe.
Aber vielleicht
ich habe mal in den Kalender reingeschrieben. Erfurt ist eine Stunde von mir oder so.
In welcher Währung? Vielleicht noch in Ostmark.
Ich habe meine Gattin überredet zu einem wunderschönen Ausflug nach Erfurt.
Vielleicht ist es ja noch in Ostmark, der Preis. Dann wäre es wieder fair.
Dann wäre es billig.
So,
3:8 oder was war das?
Bevor wir jetzt hier zu billig werden, wir sind nämlich schon längst über unserer Zeit.
Oh, schon wieder.
Wir danken uns fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du diesen tollen Oldtimer-Katalog mitgebracht hast. Meine Sehstärke lässt jetzt auch nach. Du bist wieder ganz unscharf, aber jetzt bist du scharf.
Nee, das liegt manchmal
so was von scharf.
In meiner Lichtsituation ist das manchmal ein bisschen. Ja. Wir nehmen das ja hier mitten in der Nacht auf und deshalb reden wir von schon mal vielleicht auch. Wie auch immer. Vielen, vielen Dank, Mäcki. Hat Spaß gemacht. Wir müssen uns mal ein Audi 200 als Leihwagen irgendwo organisieren.
Das wäre was.
Eine Tour mit dem Audi 200.
Ne? Audi-Tradition, habt ihr das gehört? Wir würden uns gerne mal ein Audi 200 ausleihen. Und damit nach Bremen fahren. Und dann noch das richtige Motoröl. Naja, jetzt kommen wir ins Träumen. Auch für dich vielen herzlichen Dank oder an dich vielmehr. Und ich freue mich auf in 14 Tagen, wenn es dann wieder heißt Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Fast das Intro vergessen. Macht's gut, bis bald.